SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Wolfram Henn. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind Professor für Humangenetik an der Universität des Saarlandes und Sie sind als Medizinethiker schon sehr lange mit ethischen und moralischen Fragen befasst. Im vergangenen Jahr wurden Sie zum zweiten Mal als Mitglied des Deutschen Ethikrates berufen. Jetzt schauen wir mal auf das Ergebnis des Impfgipfels vom Montag. Hatten Sie sich mehr erhofft wie so viele?
Die Richtung stimmt, muss man sagen. Und wir sind ja eigentlich auch mit guten Gründen versehen, optimistisch zu sein. An einigen Stellen hätte ich mir schon ein bisschen mehr Präzision erhofft. Insbesondere zu sagen, jetzt können wir demnächst die Priorisierung auslaufen lassen, ist doch etwas zu wenig. Es gibt doch noch Gruppen, die man gut definieren kann, die jetzt als Nächste drankommen sollten, geimpft zu werden. Das sind namentlich die Schüler ab 16, für die es Impfstoffe gibt. Das sind die Studierenden. Und Leute, die mir besonders am Herzen liegen, sind diejenigen, die nicht in der Medizin, aber trotzdem im engen Leutekontakt sind. Ich denke jetzt an die Kassiererin im Supermarkt.
Hatten Sie das vom Ethikrat heraus denn als Empfehlung an die Regierung weitergegeben? Wie läuft das?
Das läuft ein bisschen grobkörniger sozusagen. Der Ethikrat setzt sich entweder Fragestellungen selbst oder wird von der Bundesregierung oder auch mal dem Bundestag beauftragt, Fragen zu beantworten und Vorgaben zu geben, die dann von der Regierung umgesetzt werden oder auch nicht. Wir sind ja ein Beratungsgremium und so vom einen Tag auf den anderen hin agieren, dazu sind wir viel zu schwerfällig, muss man sagen.
Können wir dennoch diesen Impfgipfel als Beispiel nehmen? Welchen Ihrer Empfehlungen ist die Bundesregierung da nicht gefolgt?
Die Bundesregierung ist den Grundlinien, die der Ethikrat vorgegeben, das heißt aber auch nicht selbst erfunden hat, weiterhin gefolgt mit der Maßgabe, je mehr Impfstoff wir zur Verfügung haben, desto weniger scharf müssen die Kriterien sein. Aber die Grundlinie gilt, und das ist auch unbestritten nach dem Impfgipfel so, dass die Bedürftigsten zuerst drankommen sollen. Wenn die durch sind, dann soll es Impfstoff für alle geben.
Sie haben ja gerade auch gesagt, Sie hatten sich durchaus etwas mehr erhofft. Jetzt geht das alles so häppchenweise. Woran liegt das? Vielleicht hätte man da ja schon früher zu einem Konsens kommen können.
Ja, wir tasten uns natürlich von einer Überraschung in die andere hinein. Man plant mit AstraZeneca-Lieferungen und dann kommen sie nicht. Auf der anderen Seite haben wir eine sehr positive Überraschung gehabt, dass eben die Befürchtung, die noch im Februar die Überlegung gesteuert hat, dass nämlich wir gesagt haben, die Geimpften, die können immer noch infektiös sein, dass das praktisch nicht mehr der Fall ist. Das lässt ja jetzt diese Lockerungen erst möglich erscheinen, die jetzt auch schnell auf uns zukommen.
Viele setzen Hoffnungen auf ein Impfen bei Betriebsärzten. Warum fehlt der klare Beschluss dafür?
Weil man noch nicht weiß, wann das Zeugs da ist. Wenn genug Impfstoff da ist, die Impfwilligen sind natürlich auch in den Betrieben und die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte sind natürlich von den täglichen Abläufen her ganz nah dran. Und das sind die Nächsten, die einbezogen werden sollen. Und sobald der Impfstoff da ist, wird das geschehen. Da braucht man eigentlich keine festgelegten Beschlüsse, sondern die Vorgaben, und die liegen ja schon auf dem Tisch.
Als Mitglied des Ethikrats sind Sie Berater der Regierung. Die Frage jetzt nach mehr Freiheiten für Geimpfte kann eine gesellschaftliche Schieflage auslösen. Das warnte die Vorsitzende des Ethikrates, Alena Böck. Sehen Sie das genauso?
Wir müssen mit gewissen Ungenauigkeiten in den Prozessen einfach rechnen und umgehen. Das Prinzip ist klar. Die drei wichtigsten Dinge, die zu machen sind, impfen, impfen, impfen. Wir müssen gucken, dass möglichst wenig Bürokratie läuft. Aber es ist natürlich die Situation da, dass Leute geimpft sind und diejenigen, die noch nicht geimpft sind und es gerne wären, kriegen dann eine Art von, ich nenne es jetzt mal Impfneid. Und da müssen wir alle in uns selber hineingehen und uns klar machen, auch wenn der andere geimpft ist, hilft es mir ein Stückchen weiter. Aber Spannungen entstehen, können wir nicht dran vorbei.
Wobei dieser Impfneid, also für Menschen beispielsweise mit geringem Einkommen, ist das Corona-Risiko höher. Da gibt's einfach weniger Möglichkeiten für einen Homeoffice-Betrieb. Die sorgen häufig für die Infrastruktur, sind also insbesondere wichtig. Sind die dann nicht doppelt benachteiligt? Ist es nicht logisch, dass dann auch etwas wie ein Impfneid aufkommt?
Zunächst ist es ja mal richtigerweise so, dass die Impfungen vom Staat bezahlt werden. Also niemand wird nicht geimpft, weil er es sich nicht leisten kann. Das ist nicht in jedem Land so. Und jetzt müssen wir gucken, und das ist eben das, was ich gerade schon ein bisschen kritisiert habe am Impfgipfel, dass wir uns jetzt gesellschaftliche, nicht nur medizinisch definierte Gruppen dann vornehmen müssen, die jetzt an der Reihe sind, und das sind diejenigen, die aus ihren sozialen Lebensumständen heraus, das ist nicht nur die Arbeit, sondern ist auch das Wohnen, dann eben besonders bedroht sind. Bevor wir jetzt die Tür aufmachen und sagen, wir machen gar keine Priorisierung mehr, Ellbogen raus und vor, sollte man schon gucken, dass wir Gruppen bilden, und das hätte man schon vor einiger Zeit anfangen können, die jetzt da als ansonsten Benachteiligte jetzt mal nach vorne kommen.
Jetzt habe ich von Ihnen ein Zitat finden können, neulich aus der Heilbronner Stimme. Da hatten Sie gesagt, geimpfte alte Menschen mit ihrer begrenzten Lebensperspektive und mit Blick auf ihre Lebenssituation brauchen klarer definierte Lockerungen als die Allgemeinbevölkerung. Kritiker sagen, dass der Gesundheitsminister Jens Spahn erst Ende vergangenen Jahres noch Sonderrechte für Geimpfte, Sonderrechten eine klare Absage erteilt hat. Woher jetzt also so ein Sinneswandel?
Weil uns die Wissenschaft weitergebracht hat. Also da nehme ich jetzt Herrn Spahn wirklich mal in Schutz. Das war auch noch Anfang des Jahres die Position des Deutschen Ethikrates und aller Gremien, die davon ausgegangen sind, auch die Geimpften stellen noch, wenn sie virusexponiert sind, selber keine Symptome haben, aber Virus weitertragen können, eine Gefahr für andere da. Und genau das scheint nicht der Fall zu sein. Damit haben wir mehr Freiheiten.
Dennoch gibt es die Diskussion über Freiheitsrechte für Geimpfte. Da heißt es, ja, aber so eine Diskussion, die könne doch erst dann beginnen, wenn alle ein Impfangebot haben. Erst dann ist es fair.
Wir sollten ruhig zu diskutieren anfangen, bevor wir vor den Tatsachen stehen. Das empfiehlt sich ganz generell. Wir müssen akzeptieren, dass wir wirtschaftliche Notwendigkeiten auch haben. Ein Restaurantbesitzer, setzt sich mal in seine Lage rein, der Leute vor der Tür stehen hat, die Grundrechte besitzen, die ihnen zeitweise weggenommen werden muss, denn keiner macht das ja gerne, die gerne essen gehen wollen, die keine Gefahr darstellen, und er steht kurz vor der Pleite. Ja, warum soll man die denn nicht zusammenkommen lassen? Da sind Lockerungen notwendig. Und das ist ja auch keine gnädige Gewährung von Freiheiten, sondern das ist die Rückgewährung dessen, auf das man einen Anspruch hat. Und wenn das der Staat nicht macht, dann machen es die Gerichte.
Es gibt Betreiber von Baumärkten, die sagen, überall dürfen die Baumärkte öffnen, weltweit, in Deutschland nicht. Aber es gibt auch durchaus ältere Menschen, die argumentieren, dass sie die Reihenfolge selbst nicht nachvollziehen konnten, dass doch zuerst Lehrer, Erzieher, Sozialarbeiter an Schulen hätten geimpft werden müssen. Haben die recht?
Man kann es in verschiedenen Richtungen argumentieren. Also jeder hat so gute Argumente, dass wir am Ende 80 Millionen Priorisierte haben müssten. Wir mussten Entscheidungen treffen, das heißt nicht wir, sondern die Politik. Und man konnte, wenn ich jetzt mal ein halbes Jahr zurückschlage, zwei Grundstrategien sich anschauen. Die eine, wie sie in den USA beispielsweise gemacht worden ist, erst die systemrelevanten, also Medizin, Lehrerschaft und so weiter, und dann die Bedrohtesten. In Deutschland haben wir es umgekehrt gemacht, haben gesagt, die Bedrohtesten zuerst. Was besser ist, weiß ich heute noch nicht, aber man musste irgendwelche Regeln treffen.
Professor Wolfram Hennen zu Gast in SWRs Leute. Sie sind Mitglied des Deutschen Ethikrates. Der Rat hat 24 Mitglieder aus Wissenschaft und Politik vornehmlich. Wie können wir uns das vorstellen? Wird da heiß diskutiert?
Da wird heiß diskutiert, kontrovers. Das ist ja eine Aufgabe eines guten Diskurses, dann eben aus den Gegensätzen heraus dann zu einer Lösung zu kommen. Man geht nett und anständig miteinander um. Man streitet sich in der Sitzung. Danach trinkt man zusammen einen Kaffee, wie sich das gehört. Letzten Endes ist der Ethikrat natürlich auch niemand, der die Weisheiten mit Löffeln gefressen hat, sondern wir versuchen, die Probleme aus unterschiedlichen Blickwinkeln anzugehen und dann Empfehlungen für die Politik zu machen, die dann diese Empfehlungen entweder umsetzt oder nicht umsetzt.
Es gab ja Kritik, der Ethikrat sei zu spät einberufen worden. Wie blicken Sie darauf?
Den Ethikrat gibt es ja schon in verschiedenen Ausprägungsformen seit an die 20 Jahre, in seiner jetzigen Form seit 2012.
Ich meine es in der Diskussion um die Corona-Pandemie.
In der Diskussion, der Ethikrat ist relativ träge, in der Weise nicht, dass wir träge arbeiten, sondern dass wir große Themenpakete haben, die wir über viele Monate bearbeiten. Wir haben im Jahr 2019, nicht wissend, dass die Pandemie auf uns zukommt, eine Stellungnahme zur Masernimpfung gemacht, und davon können wir jetzt noch zehren sozusagen, was die Grundlinien angeht. Der Ethikrat macht seine Fragestellung im Prinzip selber. Er kann aber auch von der Politik angefragt werden. Das war Herr Spahn im letzten April, der das erstmals gemacht hat.
Können Sie von der Masernimpfung, von der Diskussion darüber zehren, weil Sie sich damals so intensiv befasst haben, ob sie eben verpflichtend sein soll oder nicht und wir das jetzt eben auch diskutiert haben?
Ja, es gibt sehr viel an wissenschaftlichen Erfahrung, gerade im europäischen Vergleich, wie im Zusammenhang mit Masern staatliche Impfpflichten letzten Endes die tatsächlichen Impfraten bestimmen. Und das war ziemlich ernüchternd zu sehen, dass in Ländern, in denen es staatliche Impfpflichten gibt, so viele Schlupflöcher dann gezogen werden. Beispielsweise was religiöse Gruppierungen angeht, dass am Ende die tatsächlichen Impfraten nicht höher sind als in den Ländern, die auf positives Überzeugen setzen. Das haben wir rübergebracht, das hat ja die Politik auch aufgenommen. Aber eine Sondersituation, das haben wir damals zu den Masern gesehen, das wurde ja auch im Masernschutzgesetz umgesetzt, sind die berufsspezifischen Impfpflichten.
Und da setzen Sie sich für ein?
Das ist jetzt meine persönliche Position. Wer in seiner Berufswahl sich entschlossen hat, für andere Menschen in besonderer Weise da zu sein, Pflegeberufe beispielsweise, aber auch in der Bildung, der oder die muss auch bereit sein, dann ein bisschen mehr Lasten auf sich zu nehmen als andere. Und deshalb, wenn die persönliche Überzeugung, die immer besser ist als eine Pflicht, dann am Ende bei einer hoffentlich dann kleinen Restpopulation nicht ausreicht, dann muss man sich überlegen, auf der beispielsweise arbeitsvertraglichen Ebene hier dann auch eine Pflicht einzuziehen.
Wenn man sich jetzt mal in die Pflegekräfte hineinversetzt, die wurden ja anfangs beklatscht und haben dann kritisiert, dass sie jetzt anschließend auch noch als Impfgegner dargestellt würden, weil die Impfbereitschaft anscheinend nicht so hoch war.
Die empirischen Daten, also die Erfahrungswerte über die letzten Monate, gibt es von der Universität Erfurt eine wunderschöne Langzeitstudie, wo man monatelang sehen kann, wie die Einstellungen laufen, geht in die richtige Richtung. Die Impfakzeptanz im ärztlichen, aber auch im nichtärztlichen medizinischen Personal nimmt immer weiter zu, auch in der Gesamtbevölkerung. Es gibt, das kennen wir von allen Impfungen, das ist übrigens schon Jahrhunderte alt, eine kleine, renitente, faktenferne Gruppe, die sagt, Impfungen sind böse, Punkt, Gedankenstrich, an die kommt man nicht ran. Aber wir müssen an die ungefähr 20-30% in der Bevölkerung ran, die skeptisch sind, die Fragen haben, die Anspruch auf Antworten auf ihre Fragen haben, nicht einfach abgebügelt zu werden. Da ist noch Luft drin.
Da schließt sich die Frage nach der Aufhebung der Priorisierung an. Wie stehen Sie dazu?
Es war von vornherein so angelegt, dass wir im Maße es mehr Impfdosen gibt, umso weniger streng sein müssen, was die Priorisierung angeht. Am Anfang ging es ja gar nicht anders, schon rein technisch wegen der Kühlung der Impfstoffe, dass man das grobkörnig über Altersgruppen an den Impfzentren machen mussten und in den Heimen. Jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, der sehr wichtig ist, dass die Hausärztinnen und Hausärzte, die ihre Patienten ja besser kennen, als es irgendeine bürokratische Vorgabe kann, dann feinkörnig dann zuordnen. Und der nächste Schritt ist dann die Öffnung. Aber nochmal nicht sofort alle Türen aufmachen, sondern jetzt muss man nochmal neue Gruppen bilden, soziale Gruppen.
Professor Wolfram Hennen in SWR1 Leute, Mitglied des Ethikrats. Es kommen viele Fragen rein von den SWR1 Hörerinnen und Hörern. Und wir hatten ja gerade über die Priorisierung gesprochen. Tanja Werner schreibt, warum wird in der Impfpriorisierung aber der Einzelhandel, egal ob Lebensmittelversorgung, Blumenläden, da bin ich tätig etc., so weit nach hinten geschoben? Das leuchtet mir nicht ein, denn hier ist ja jeden Tag Kundenkontakt. Wie stehen Sie dazu?
Das leuchtet mir auch nicht ein. Also das ist jetzt einer der Punkte, der umgesetzt werden muss. Wir haben die medizinische Priorisierung doch ziemlich weitgehend und in vernünftiger Weise durch. Und jetzt sollten auch die sozial bedingten Hochrisikogruppen, eben die, die stark exponiert sind, das ist der Einzelhandel, das ist auch das Bildungswesen, sollte jetzt nach vorne gezogen werden. Da gebe ich der Hörerin vollkommen recht.
Dann muss ich an dieser Stelle aber kritisch nachfragen, hat der Ethikrat seine Aufgabe dann hier nicht gemacht?
Der Ethikrat hat sich dazu vor mehreren Monaten geäußert, hat die grundlegenden Vorgaben gemacht. Und ich muss gestehen, es fehlt einem dann immer ein Stückchen weit an Fantasie, die Dinge so weit nach vorne zu entwickeln. Das ist jetzt Sache der Politik. Immer vor dem Hintergrund des Prinzips, möglichst effizient im Sinne von Infektionsschutz tätig zu werden, dann die Dinge umzusetzen. Und jetzt ist dieser Schritt gefordert.
Aber es kann doch nicht an der Fantasie liegen, denn es liegt doch auf der Hand, dass hier Kundenkontakte täglich stattfinden.
Ja, also im Papier des Ethikrates zur Priorisierung aus dem letzten Jahr war klar, dass systemrelevante Gruppierungen dann in die Stufe 3 reinkommen sollten. Das dann genau aufzufalten, wie man das so nennen kann, ist dann Aufgabe der Politik gewesen. Und da ist dann etwas ungenau gearbeitet worden. Da findet natürlich auch sehr viel Interessenarbeit im Hintergrund statt. Das ist für die Politikerinnen und Politiker auch nicht ganz einfach. Jedenfalls der Einzelhandel, das kennt doch jeder von uns, wenn er da an die Kasse geht. Die Leute, die da sitzen, die sind hochgefährdet und die sind zu wenig in den Blick genommen worden.
Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber Sie haben eben die Amerikaner auch angesprochen, die es anders gemacht haben. Hätten wir eher handeln sollen wie die Amerikaner in diesem Fall in der Priorisierung?
Es gibt zwei Grundkonzepte, zu sagen, die Gefährdeten oder die Gefährdenden zuerst zu nehmen. Man muss sich für die eine Seite festlegen. In den USA hat es noch mehr als bei uns. Das war dann der Preis für den Schutz des Gesundheitssystems. Dann in den Einrichtungen katastrophale Ausbrüche gegeben, die noch schlimmer waren als bei uns. Das wird man erst lange nachher in aller Ruhe analysieren können, was da wirklich besser war.
Wir wollten darüber sprechen, wie Sie für heftige Schlagzeilen gesorgt hatten. Sie hatten nämlich Impfgegner aufgefordert, auf Intensivbetten und Beatmungsgeräte zu verzichten. Hatten Sie dann im Anschluss Antwort von den Impfgegnern bekommen?
Ich bin da falsch zitiert worden. Mir ging es darum, ich habe mich an die Bild-Zeitung gewendet, was natürlich schon ein gewisses Risiko ist, muss man sagen, um mal 8 Millionen Leute zu erreichen, die nicht die FAZ und nicht SWR1 nehmen. Und habe gesagt, Leute, wenn ihr gegen Impfungen seid, euch nicht impfen lassen wollt, denkt das bitte mal zu Ende. Und das zu Ende denken kann man am besten machen, indem man sich ein Blatt Papier vornimmt und eine Patientenverfügung schreibt und dann reinschreibt, ja, ich will nicht geimpft werden, also lasse ich die anderen vor. Leute, ihr werdet das in der Hosentasche lassen. Atemnot ist stärker als jede Verfügung. Das wollte ich rüberbringen. Das ist dann falsch zitiert worden.
Wobei es ja durchaus ältere Menschen gibt, die zu Beginn der Pandemie gesagt haben, wir möchten unsere Enkelkinder weitersehen. Und wenn ich ins Krankenhaus komme, dann wünsche ich keine lebensverlängernden Maßnahmen. Ist das also ethisch vertretbar?
Das ist jedes Menschen gutes Recht. Wenn er, wenn sie sich das durchgedacht hat, aus der eigenen Lebensperspektive heraus, aber zu sagen, und das hat man doch ganz deutlich wahrgenommen, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, wir wollen die Herdenimmunität, wir wollen wieder Freiheiten haben, aber bitte keine Nadel in meinen Arm. Das ist zu billig.
Professor Wolfram Henn in SWR1 Leute, Mitglied des Ethikrats. Vielleicht können Sie Hörerinnen und Hörern Fragen beantworten, weil so unglaublich viele Fragen gerade reinkommen. Marcel Monikel schreibt, wie steht der Ethikrat dazu, dass es keine Patentfreigabe des Impfstoffs gibt, damit alle Länder doch produzieren könnten?
Wenn es so einfach wäre, man kann eine solche komplexe Produktion nicht gegen die Erfinder in andere Länder reinbringen. Das heißt, das kann man nur kooperativ machen. Da haben wir gute Erfahrungen mit HIV-Medikamenten gemacht, dass es keine einfache Aufhebung von Patenten gegeben hat, sondern begünstigte Lizenzierungsverfahren, vereinfacht gesagt. Die gleichen Medikamente zahlen wir in Europa teurer und dafür sind sie dann in den bedürftigen Ländern billiger. Das ist eine finanzielle Quersubventionierung, die funktioniert. Aufhebung von Patenten bringt real nichts.
Wobei man ja argumentieren könnte, jetzt gibt es Eingriffe in unsere Grundrechte, dann könnte es doch auch Eingriffe in die Patentfreigabe geben.
Ja, also Verpflichtungen zur Lizenzierung gibt es. Es gibt aber auch ein großes Interesse der Herstellerfirmen. Da müssen wir an den finanziellen Schrauben drehen. Mit Verboten oder mit Zwangswirtschaft kommen wir real nicht weit. Es liegt nicht an der Industrie. Das muss man wirklich mal in diesem Sinne sagen. Die haben ja auch ein Recht, was zu verdienen. Wir müssen langfristig auch sagen, dass Innovation durch Patente möglich wird.
Bleiben wir beim Thema. Just Me schreibt, es wäre ein erster Schritt, mehr Vertrauen zu schaffen, wenn die Haftung für Impfschäden wie bei anderen Impfstoffen beim Hersteller liegen würde und nicht aufgehoben wäre.
Die Haftung ist nicht aufgehoben. Es gilt für alle öffentlich empfohlenen Impfungen ein staatlicher Versicherungsschutz für alle Geimpften. Und es hat sich einfach bewährt, schon seit Jahrzehnten, dass eben dieser Impfschadenschutz gilt, der übrigens sehr wenig in Anspruch genommen worden ist, weil es einfach wenig Impfschäden gibt. Also niemand braucht zu befürchten, dadurch, dass es keine Herstellerhaftung gibt, dass es keine Haftung gäbe, die liegt beim Staat.
Warum ausgerechnet beim Staat in diesem Fall? Man hätte es doch beim Hersteller belassen können.
Die Hersteller müssen die Freiheit haben, die Impfstoffe zu produzieren. Wenn wir jetzt noch Juristen haben, die da hineinkrätschen, würde es die Entwicklung sehr viel schwieriger machen. Da tritt der Staat in Vorlage. Und so hat es sich bei anderen Impfstoffen bewährt und so ist es auch richtig.
Anonym fragt jemand, warum gibt es nur 6 Monate, gilt man nur 6 Monate nach einer Infektion als genesen? Was ist danach? Es ist schwierig, wenn man die eigene Schrift nicht mehr lesen kann. Ich habe die Fragen hier abgeschrieben, die reinkommen.
Wir sind im Lernprozess. Wir hoffen, dass die allermeisten Leute nach einer Infektion eben einen längeren Schutz haben. Aber wir wissen es noch nicht. Es gibt gewisse Tendenzen in den Beobachtungen. Da läuft die Wissenschaft einfach parallel zu den Fakten in ihrer Erfahrungssammlung, dass Leute, die eine milde Infektion hatten, dann auch nur einen relativ kurzen Schutz haben. Wir sollten nicht so blauäugig sein, zu sagen, es gilt mal jeder, der infiziert war, auf unbestimmte Zeit lang als geschützt, sondern müssen wir Wissenschaft dran machen. Wenn es am Ende länger hält, ist es ja gut. Aber im Moment müssen wir vorsichtig sein.
Wir wollen weitere Fragen der S1-Hörerinnen und Hörer angehen. Ulrike Weber aus Mannheim hat geschrieben, sie traf neulich einen Bekannten mit Migrationshintergrund und der wusste wohl fast nichts über das Impfen. Und was er wusste, waren dann Fake-Fakten aus dem Internet, aus der Türkei, schreibt sie. Und er wusste auch gar nicht, was man darf und was nicht. Und sie hat dann eine halbe Stunde lang versucht aufzuklären. Was sagen Sie dazu?
Das ist sehr gut, dass sie das gemacht hat, aber sie wird wahrscheinlich nicht die Instrumente haben, schon rein auf der sprachlichen und kulturellen Ebene. Und da ist unser Gesundheitssystem, ist der Staat auch in einer Bringschuld drin, alle Communities, die bei uns leben, auch zu erreichen. Da macht die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung so einiges mit Broschüren, aber das reicht nicht aus. Man muss wirklich an die Orte gehen. Es gibt Modellversuche, ich kenne einen in Berlin, wo eben dann vor geprägte Leute, die Glaubwürdigkeit in ihrem Kulturkreis haben, dann eben die Informationen unter die Leute bringen. Da müssen wir eine ganze Menge erreichen. Da gibt es noch große Lücken, die gefüllt werden müssen.
Wie kann man das konstruktiv angehen? Es soll ja sogar Flüchtlingsheime geben, in denen dann kritisch beäugt wurde, als es hieß, ja, ihr bekommt eine Impfpriorisierung. Und da wurde gesagt, ja, das kann ja wohl nicht sein. Mit uns werden Experimente gemacht.
Misstrauen zu säen ist immer einfacher als Vertrauen zu schaffen. Da braucht man viel Geduld. Da braucht man auch ganz materiell Stellen, die der Staat finanziert für Leute, die da Überzeugungsarbeit leisten. Und die darf nicht von außen kommen, sondern die muss wirklich dann von glaubwürdigen Leuten aus den Communities selber kommen. Das ist ein dickes Brett, das man bohren muss. Das geht weit über Corona hinaus.
SWR1-Hörerin Gina schreibt, warum soll ich mich impfen lassen, wenn ich es nicht möchte? Und ich bin keine Querdenkerin, ich bin eine Bürgerin, die Rechte hat. Warum soll ich das eine oder das andere nicht machen dürfen, wenn ich nicht geimpft bin? Ich kann das nicht verstehen, dass ein Humangenetiker so argumentiert.
Das ist jetzt keine Frage des Humangenetischen, sondern des Ethischen, des Gesellschaftlichen und des Medizinischen. Sich selbst impfen zu lassen, hilft einem selber, schützt einen vor der Krankheit und schützt auch andere. Ganz nebenbei, Leute, die nicht sich impfen lassen, sind längerfristig auch Leute, in denen sich Virusmutanten bilden können. Und die können dann eben wirklich auch eine Gefahr für andere werden. Das ist noch zu wenig beleuchtet. Niemand ist verpflichtet, sich impfen zu lassen. Es gibt keine staatliche Impfpflicht. Das ist ja von vornherein schon abgeräumt worden. Aber wer sich nicht impfen lässt, wird soziale Nachteile, zum Beispiel aus Wirtschaftsunternehmen heraus, Fitnessstudios zum Beispiel oder auch Auslandsreisen, in Kauf nehmen müssen. Das ist der Preis für die Entfaltung der Freiheit in einer nicht produktiven Weise.
Dann gibt's Kritiker, die sagen, die Corona-Maßnahmen seien für die Gesundheit gefährlicher als das Virus selbst. Wie stehen Sie dazu?
Barer Unsinn. Mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Dass das Virus tödlich sein kann, das wissen nun wirklich alle. Und in den letzten Monaten hat sich, das hängt zum Teil auch mit den Mutanten zusammen, ja leider auch gezeigt, dass es auch unter jungen Menschen schwerer Verläufe und Todesfälle geben kann. Und diese Krankheit kleinzureden, ist das Allerschlimmste und Dümmste, was man machen kann.
Andere Argumentation von Kritikern, die sagen, dass wir durch die Maßnahmen die Menschen retten, die keine hohe Lebenserwartung mehr hätten und dafür große Kollateralschäden für die gesamte Gesellschaft verursachen.
Zunächst halte ich es für ziemlich arrogant, zu sagen, wenn jemand nicht mehr viele Lebensjahre vor sich hat, dann hat er ein geringeres Recht, geschützt zu werden. Und zum anderen ganz pragmatisch, die Menschen, die hochgefährdet sind, schwere Krankheitsverläufe zu haben, sind diejenigen, die die höchste Wahrscheinlichkeit haben, auf den Intensivstationen zu landen, die dann für diejenigen blockiert sind, die zum Beispiel auch mit anderen Gründen, Unfällen beispielsweise, intensivpflichtig werden. Das heißt, der Schutz der Alten nutzt auch den Jungen.
Wie steht es um die Kollateralschäden, also das Risiko häuslicher Gewalt, Depressionen nehmen zu oder Hunderttausende von Schülern, heißt es jetzt, werden ihre Schule nicht abschließen. Also auch da gibt es große Schäden.
Richtig. Das ist ein ganz großes, ganz bitteres Thema. Da müssen wir, wenn wir durch die Pandemie durch sind, und das können wir nur durch möglichst schnelle, möglichst viele, möglichst vollständige, die gesamte Bevölkerung betreffende Impfungen erreichen, dann müssen wir Bilanz ziehen. Und dann werden wir lernen, welche Schwachstellen da offengelegt worden sind. Das sehen wir jetzt schon, Digitalisierung, Bildungswesen. Im Moment müssen wir versuchen, da irgendwie vernünftig durchzusteuern. Und dann müssen wir lernen.
Sie sind Medizinethiker. Sie leiten die genetische Beratungsstelle der Universität des Saarlandes. Da gibt's bestimmt einige Leute, die sagen, ach Mensch, ich habe da irgendwas, ich kann nichts dafür, das sind meine Gene in Schuld. Das wollen wir klären, was ist da dran und was nicht. Lässt sich das klären überhaupt? Wie weit ist da die Genetik?
Das kommt auf die Fragestellung an. Natürlich sind wir alle sterblich, das ist klar, aber niemand hat Lust, vor der Zeit zu sterben. Es gibt, wenn wir, nehmen wir mal Krebskrankheiten, als multifaktorielle Krankheit anschauen, also Krankheiten, die teilweise erworbene, teilweise erbliche Hintergründe haben und teilweise schieren Zufall, der Strahl aus dem Weltraum, der das krebsschützende Gen in der Zelle trifft. Das ist ein Gemisch und da müssen wir das rausziehen, was für unser eigenes Handeln relevant ist. Und das können dann auch genetische Informationen sein, die wir verwerten.
Da ist es schon relativ weit. Sie haben mal im Spaß gesagt, naja, das Gen für Juristik gibt's noch nicht, denn Ihre Eltern Juristen und Sie haben sich dann doch für die Humangenetik entschieden. Forscht man an so etwas auch schon, wie die Interessen liegen?
Ja, da gibt es eine ganze Menge psychogenetische Forschung, die aber ziemlich klar macht, die harten Defektsituationen, die wirklich krank machen, das sind diejenigen, die man am ehesten auf einzelne Gene reduzieren kann. Bluterkrankheit, Mukoviszidose und so weiter. Da kann natürlich persönlich auch keiner was dafür. Und je komplexer die Merkmale werden, desto mehr äußere Faktoren spielen eine Rolle. Also gerade das, was uns als Menschen interessant macht, das sind gerade nicht die erblichen Dinge.
Wer kommt denn zu Ihnen in die Beratungsstelle? Jetzt gerade auch vor dem Hintergrund Corona, was hat sich da verändert?
Unter Corona hat sich eigentlich bezüglich der humangenetischen Fragestellen so gut wie nichts verändert. Wir haben, das liegt jetzt auch ein bisschen an der Zulassungssituation einer Universitätseinrichtung, zum einen den Schwerpunkt familiäre Krebserkrankungen, also die Situation, die hatte ich letztens, eine 23-Jährige mit doppelseitigem Brustkrebs, die fragt, wie soll es jetzt weitergehen? Ich habe Geschwister, ich habe Kinderwunsch. Wie soll meine Nachbehandlung laufen? Das sind also die Selbstbetroffenen, zum anderen diejenigen, die in der Familie belastet sind. Und was wir natürlich ständig laufend haben, Gott sei Dank, es gibt ja wieder mehr Schwangerschaften, dann die Sorgen rundherum.
Wie ist es, kommen die Menschen schon vor der Zeugung eines Kindes zu Ihnen?
Wenn sie Sorgen aus der Familie heraus oder auch eine eigene Erkrankung haben, ja, großes Thema ist auch der unerfüllte Kinderwunsch, gibt es da verdeckte Anlageträgerschaften, die man mit relativ einfachen Chromosomenanalysen sehen kann, die dann zu erhöhten Fehlgeburtsgefahren führen. Da kann man im Vorfeld einiges an Arbeiten machen, aber letzten Endes ein Grundrisiko gibt's immer.
Und ich könnte mir vorstellen, bei Ihnen sitzen natürlich auch Menschen, die die Nachricht bekommen haben, dass ihr Kind mit einem Gendefekt zur Welt kommt. Wie läuft eine Beratung dahingehend ab?
Die meisten Menschen, die geboren werden mit einer genetischen Veränderung. Das Wort Defekt ist immer so ein bisschen auch emotional überlagert, das nehmen wir nicht so gerne, werden ja erst nach der Geburt identifiziert. Und die vorgeburtlichen Untersuchungen auf spezifische Belastungen beziehen sich ja praktisch immer auf Familien, die schon wissen, worum es geht. Das heißt, wir reden dann als Genetiker mit Eltern, werdenden Eltern, die erfahren sind in der Beurteilung des Problems. Und von daher ist man da in einer sehr, sehr spannenden Situation. Da lernt der eine auch vom anderen. Und letzten Endes geht es darum, eine Entscheidung vorzubereiten, die letzten Endes das Elternpaar rechtlich die Schwangere treffen muss.
Kann das nicht durch eine Fruchtwasseruntersuchung festgestellt werden, dass jemand vorher nicht damit gerechnet hatte?
Die Fruchtwasseruntersuchung, gut, jetzt werden wir sehr technisch, ist, wenn sie nicht auf eine ganz bestimmte vorbekannte Fragestellung bezogen ist, ja nur ein ganz grober Übersichtstest, der ja ein kleiner Eingriff ist. Und deshalb sollte vorher nachgedacht werden, ob das überhaupt in das medizinische Gesamtbild hineinpasst und auch in die persönlichen Wertvorstellungen. Also ich sage es mal auf einen Punkt, wer aus weltanschaulichen, religiösen beispielsweise Gründen sagt, ich nehme jedes Kind, egal was es hat, der soll doch keine vorgeburtliche Untersuchung machen. Das ist auch eine Aufgabe der genetischen Beratung, den Leuten klarzumachen, was sie vielleicht für sich selber betrachtet, besser nicht tun sollten.
Über Anglistik und Jura ging ihr Weg zur Humangenetik. Das liegt erstmal nicht auf der Hand. Wie kam das?
Papa Jurist, Mama Jurist, da weiß man, was man werden will. So geht's ja ganz vielen im Leben. Ich habe dann angefangen, Jura zu studieren, dann gemerkt, ich bin nicht so streitlustig. Ich möchte den Leuten lieber im gemeinsamen Nachdenken dann Wege aufzeigen, wie sie ihr Leben vernünftig gestalten können. Da ist die Medizin doch besser. Und da bin ich dann in der sprechenden Medizin gelandet und das macht auch Freude.
Die Streitlust, die Sie gerade ansprechen, ist nicht das etwas, was wir gerade auch umso mehr brauchen, wo wir uns in einer Situation befinden, wo so häufig von Meinungsdiktatur sogar gesprochen wird?
Streitlust ist für sich ja was Gutes, aber nur dann, wenn man dem anderen den guten Willen zugesteht, zum richtigen Ergebnis zu kommen. Das hat der Kant schon gesagt. Das einzig wirklich Gute ist der gute Wille. Und wenn man auf der Ebene unterwegs ist, dann kann man natürlich auch gemeinsam zu guten Ergebnissen kommen. Wenn man natürlich nicht bereit ist, dem anderen zuzuhören und nur in seiner Echokammer sitzt und das herausfiltriert aus den Informationen, die auf einen einprasseln, was man hören will, dann kommt man nicht weiter.
Wir sind jetzt aktuell ja in einem Lernprozess, was die Corona-Pandemie betrifft. Ich möchte auf eine Frage zurückkommen, die so viele SW1-Hörerinnen und Hörer jetzt gerade noch stellen, nämlich eine Impfpflicht durch die Hintertür. Haben Sie da nämlich auch herausgehört, eben bei Ihrer Argumentation, dass es soziale Nachteile geben mag für die, die sich nicht impfen lassen. Wie stehen Sie dazu?
Eine Impfpflicht durch die Vordertür, also im Sinne von staatlichen Sanktionen gegen Nicht-Geimpfte, wird es nicht geben. Das ist ja von vornherein abgeräumt worden. Dass aber jemand, der sich selbst und andere nicht zu schützen bereit ist, und das ist letzten Endes ja zum Zeitpunkt, wenn es Impfung für alle gibt, dann die Logik hinter einer Impfverweigerung, der muss einfach damit rechnen, dass es dann zu Nachteilen kommt, dass sich überspitzt formuliert andere vor ihm schützen wollen.
Wenn wir jetzt da über die Einschränkung der Grundrechte weiterhin sprechen, die FDP hat da Verfassungsbeschwerde eingelegt. Wie gucken Sie da drauf?
Die Verfassungsbeschwerde der FDP bezieht sich ja darauf, dass gesagt wird, die nächtlichen Ausgangssperren sind überzogen und nicht zielführend.
Es müssten zielführende Maßnahmen sein, genau.
Genau, das ist natürlich.
Und Aerosolforscher sagen, dass es draußen so gut wie keine Ansteckungsgefahr gibt, beispielsweise.
Genau. Auch da sind wir im Lernprozess drin. Das werden die Juristen dann wahrscheinlich schnell lösen. Aus Flensburg wurde Bericht, ich habe gerade heute Morgen eine Radiosendung dazu gehört, dass dort lokal die Ausgangssperren eine ganze Menge gebracht haben. Wie bei vielen solchen Beschränkungen, die Leute, die eh vernünftig sind, die bräuchten sie nicht. Und ob man die wirklich Unvernünftigen dann damit dann in die Regeln reinkriegt, ist nochmal eine andere Frage. Wir sind ständig am Lernen, im Handeln und im Nachhinein wird das wahr werden, was Herr Spahn, das war das Klügste, was er in den letzten Jahren gesagt hat, geäußert hat, ganz zu Anfang, wir werden uns bei vielen Leuten entschuldigen müssen.
Ja, aber das von vornherein zu sagen, ist das nicht schon eine Vorabentschuldigung und eine Rechtfertigung, Fehler machen zu dürfen? Und man muss doch wirklich immer daran arbeiten, diese Fehler auch zu vermeiden.
Natürlich. Fahrlässigkeit bedeutet, Fehler gemacht zu haben, die vermeidbar gewesen wären.
Maskendeals, wenn wir darauf gucken.
Das ist keine Fahrlässigkeit, das ist Vorsatz. Also das ist harte Kriminalität, ja. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Wenn jemand sich in dieser Situation noch dazu in der moralischen Fallhöhe einer eigenen politischen Mandatsträgerschaft dafür hergibt, seine eigene Tasche mit der Not anderer zu füllen, dann ist das harte Kriminalität.
Und so etwas kann sich doch nicht durch einen Satz von Herrn Spahn entschuldigen lassen.
Sowas nicht. Und das will ich ihm auch wirklich nicht unterstellen. Man musste in der Politik und man muss es derzeit auch immer wieder Entscheidungen treffen, die eine ganz kurze Halbwertszeit haben und die von den Fakten dann abgeräumt werden. Und dafür muss man offen sein, Wissenschaft und auch Politik muss da bescheiden sein.
Wann kommt der Ethikrat das nächste Mal zusammen?
Virtuell sind wir eigentlich alle paar Tage miteinander im Benehmen. Die nächste Live-Sitzung vielleicht, wenn es gut geht, vor der Sommerpause. Aber wir haben keine Impfprivilegien. Und das ist auch gut so. Ansonsten läuft alles virtuell. Die nächste Aufgabe des Ethikrates wird es sein, das heißt, da sind wir dabei, mit einer längeren Perspektive das aufzusetzen, was wir aus der Pandemie lernen können. Denn so bitter es ist, nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Wir müssen uns darauf einstellen, dass solche Dinge wieder auf uns zukommen werden.
Das war der Schlusssatz. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute, Professor Wolfram Henn.
War eine Freude.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.